Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske und wir kommen gleich zu einer Opernpremiere. Es ist eine schreckliche Geschichte, die in der Oper Jenufa erzählt wird. Eine junge Frau liebt einen von zwei Halbbrüdern. Sie wird von ihm schwanger, er lässt sie sitzen. Und weil der andere Bruder sie liebt, aber das Kind nicht möchte, da tötet ihre Stiefmutter das Baby und nimmt die Schuld dafür auf sich. Leoš Janáček hat mit dieser Oper seinen Durchbruch geschafft. Das war vor etwa 100 Jahren. Die Moral von der Geschichte, die kommt einem aber noch deutlich älter vor. Denn im Grunde lautet die ja, wer ein uneheliches Kind hat, der muss eine solche gesellschaftliche Ächtung fürchten, dass eine wohlmeinende Verwandte dann einen Mord begeht. An der Berliner Staatsoper hatte die Oper jetzt ihre Stream-, Fernseh- und Hörfunkpremiere. Frage an meine Kollegin Elisabeth Richter. Hat sie denn diese moralisch doch ja ziemlich überkommene Geschichte trotzdem berührt?
Auf jeden Fall. Also erstmal war es ja musikalisch ganz exzellent mit Simon Rattle am Pult. Und so eine Kindstötung ist immer schockierend. Aber das ist eigentlich das Gute, weil die Regie gezeigt hat, dass das die Spitze eines Eisbergs ist und dass sich dahinter eben schreckliche Geschichten verbergen, die viel komplexer und auch universeller ist. Ein Grund, warum das Stück auch heute doch irgendwie berührt. Also zum Beispiel die Küsterin, das ist ja eine Witwe, die ihre Stieftochter vor einem Schicksal bewahren möchte, das sie selbst in ähnlicher Form erlebt hat. Also der Vater des unehelichen Kindes, der ist ein Trunkenbold und weigert sich trotz eindringlichster Bitten, diese Jenufa zu heiraten. Und erst nach vielen gescheiterten Versuchen, diesen Trunkenbold umzustimmen, greift die Küsterin zu dieser extremen Maßnahme. Also Frauen, die von ihren Männern verlassen werden oder Eifersucht und Rivalität sind auch noch Themen, Schuld und so weiter, chaotische Familienverhältnisse, das sind auch heute noch aktuelle Themen. Und das hat Damiano Micheletto in seiner Regie doch sehr deutlich gezeigt und den Fokus auf diese abgründigen Gefühle gerichtet.
Wo spielt denn diese Jenufa?
Das ist interessant, denn der Bühnenbildner Paolo Fantin hat ein ganz abstraktes Ambiente gewählt. Also auch das spiegelt so ein bisschen diese verrückten Gefühle wieder. Also mir kam das ein bisschen vor wie so eine Versuchsanordnung. Der Film zeigt ja am Anfang in der Totalen, es gibt sehr wenig Total, es wird sehr nah oft dran gezoomt, aber in der Totalen konnte man sehen, dass das Ganze in einem großen Würfel spielt mit durchsichtigen Wänden. Und da drin eingeschlossen waren eigentlich die Agierenden und die mussten dann sozusagen wie in einer Psycho-Encounter-Group mit ihren Gefühlen zurechtkommen. Und es gab ein paar wenige Requisiten wie schlichte mobile Bänke und so etwas.
Wie klappt das denn, das rüberzubringen in so einer Stream-Fernsehpremiere sozusagen, in einem Film, haben Sie ja auch gesagt?
Ja, was gut war und was mir gut gefallen hat, ist, dass man sich doch sehr stark bewusst war, dass dass es eine filmische Premiere ist und keine Live-Opernpremiere. Also man hat sehr stark an der Gestik und auch an der Gesichtsmimik vor allen Dingen gearbeitet, wo man sich also sehr klar bewusst war, dass eben viel rangezoomt war und also Gesichtsausdruck und Gefühle und so etwas eben sich in solchen Gesten ausdrückt. Und das war sehr, sehr gut realisiert und da war gut dran gearbeitet worden.
Camilla Nylund hat ihr Rollendebüt in der Titelpartie gegeben. War das eine gelungene Premiere?
Sie hat selbst im Vorfeld immer wieder gesagt, dass sie diese Geschichte doch sehr, sehr bewegt hat. Sie ist ja selbst Mutter von zwei Kindern. Sie hat das sehr eindrücklich und bewegend gespielt und auch diese Schuldgefühle, die diese Frau ja hat, weil das Kind gestorben ist und sie eben getötet wurde. Sie schneidet sich an einer Stelle zum Beispiel die Haare ab. Das hat sie sehr intensiv rübergebracht und auch stimmlich war das eine gute Balance von diesen dramatisch zugespitzten Passagen und den lyrisch zärtlichen Momenten. Und am Schluss löst sich das ja alles so ein bisschen auf. Es gibt ein positives Ende, eine Utopie. Und daraus sollten wir mal einen kleinen Ausschnitt hören. Man hört diesen versöhnlichen Ton auch schön in der Musik am Ende des Stückes.
Die ja vielleicht zum Schluss noch, Sie haben es ja schon angesprochen, Simon Rattle am Pult. Es ist ihm ja anscheinend und dem Orchester sehr gut gelungen, dieses Unfassbare erlebbar zu machen.
Ja, das ist gut. Er hat die Partitur sehr klar durchleuchtet und die Sänger wunderbar sensibel begleitet. Das ist ja sehr wichtig, weil das Stück ja sehr sprachorientiert ist. Aber wir dürfen nicht auch Evelyn Herlitius vergessen, die ja die Küsterin gesungen hat, die ist sehr erfahren in der Rolle, hat das in vielen Produktionen gesungen. Mhm. Sie hat diesen schillernden Charakter wirklich auch mit vielen verschiedenen stimmlichen Facetten dargestellt.
Vielen Dank, Elisabeth Richter, war das über die Stream-, Fernseh- und Hörfunkpremiere der Oper Jenufa, eine Produktion der Berliner Staatsoper unter den Linden. 1997, da ist die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden für ihre Kampagne zum Verbot von Landminen. Kern ihrer Arbeit ist der Kampf für das Menschenrecht auf Gesundheit. Am vergangenen Wochenende veranstaltete Medico International jetzt eine internationale Konferenz mit dem Titel Die Rekonstruktion der Welt. Und dabei ging es um vieles, auch um Gesundheit und zum Beispiel auch um die Ächtung des Impfstoffs Nationalismus in Corona-Zeiten. Einer der Hauptredner der Online-Konferenz war der kamerunische Historiker Achille Mbembe, der vor Monaten eine heftige Antisemitismus-Debatte ausgelöst hatte. Eberhard Spreng hat die Konferenz für uns verfolgt.
Medico International will Forum sein für Zukunftsentwürfe. Es ging also auf dieser Konferenz ums Ganze oder zumindest um Fragmente aus dem Ganzen. Also um die diversen sozialen Bewegungen des Feminismus, des Antirassismus, der arabischen Befreiungsbewegungen, des chilenischen Kampfs ums Wasser als elementares Menschenrecht und vieles mehr. Begriffe wie Degrowth und Postwachstum fielen. Fragen wurden gestellt wie, braucht der Kapitalismus Ausbeutung und patriarchale Unterdrückung? Es ging also um Denkräume für eine Welt, in der die Chance bestünde, dass sich auf ihr endlich so leben lässt, wie es die Erklärung der Menschenrechte dereinst versprach. Der in Kamerun geborene und heute in Südafrika lehrende Philosoph Achille Mbembe skizzierte die Richtung.
How will we carry life on for everyone?
Wie sollen wir mit dem Leben umgehen? Für jeden und jedes. Nicht nur für einige unter Ausschluss von anderen, sondern für alle Lebewesen. Und das sowohl für heute als auch für die unbegrenzte Zukunft. Das wäre im Ansatz die Neufassung einer Menschenrechtscharta, die nun auch das nichtmenschliche Leben einschließt. Sie müsste einen Geburtsfehler des Kantschen Universalismus überwinden, der bis heute die westliche Vorstellung von Gesetzen mit universellem Geltungsanspruch prägt.
In this age of the Anthropocene,
im Zeitalter des Anthropozäns müssen wir die kosmopolitische Weltanschauung hinter uns lassen und zu einer neuen Ethik der Erde kommen. Einem neuen gemeinsamen, und hier würde ich nicht sagen Besitz der Erde, sondern zu einer gemeinsamen Bewahrung der Erde. Und wenn uns eine Ethik für die gemeinsame Erde am Herzen liegt, die einen völlig neuen Horizont erschließt, dann müssen wir im ersten Schritt Ausschau halten nach neuen Archiven.
We need to look for other archives.
Außereuropäische Narrative, nicht in westlichen Kulturräumen eingebettete Mythen und Letztbegründungen müssen Teil eines neuen globalen Weltbildes werden. Achille Mbembes Gesprächspartnerin, die Soziologin Sabine Hark, ergänzte das Misstrauen am Kantschen Erbe aus feministischer Perspektive.
Wir glauben, die liberalen Ideen könnten einfach für alle verallgemeinert werden und ignorieren bis heute, dass der Universalismus ein gewaltförmiger, partikularer Universalismus gewesen ist. Dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und ich benutze jetzt bewusst Brüderlichkeit, ja schon im Begriff nicht alle meinte. Und ich würde sagen, aus feministischer Perspektive, nicht alle wollen Brüder sein.
Offen blieb in dem Gespräch der deutschen Mitbegründerin der Queer Theory und dem führenden afrikanischen Denker Achille Mbembe, ob ein neuer Universalismus nun auf vielen diversen Beinen zu stehen kommt oder ob es nur eine bunte Ansammlung von Universalismen geben wird, die je nach Weltgegend oder Gruppenzugehörigkeit ihre Vorherrschaft behaupten. Die führende lateinamerikanische Anthropologin Rita Laura Segato plädierte für eine Ergänzung des alten Wertedreiecks Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit um die Begriffe der Reziprozität und Solidarität. Wie aber kann die Welt rekonstruiert werden und zu einem Ort, den zu bewohnen lohnt, was sich die Konferenz zu skizzieren vornahm? An utopischen Entwürfen fehlt es nicht, wohl aber an den notwendigen Vermittlungsschritten dahin, erklärt die Berliner Journalistin Ulrike Herrmann.
Das Problem ist nicht die Vision. Das Problem ist der Weg dahin. So, wie kommen wir aus dem dynamisch wachsenden Kapitalismus in eine schrumpfende Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eine Wirtschaftskrise produziert, mit Millionen von Arbeitslosen, die alle Angst um ihr Einkommen haben? So, und diese Frage der Transformation, die ist nicht geklärt.
Es war wie so oft, kaum stehen harte Wirtschaftsthemen zur Debatte, macht sich Ernüchterung breit. Aber immerhin eine Idee für den Ausweg aus der Klimakrise, wies Ulrike Herrmann mit einem historischen Beispiel. Die englische Kriegswirtschaft der 1940er Jahre, der politisch durchgesetzte Umbau einer Volkswirtschaft unter der Bedrohung einer unabwendbaren historischen Notwendigkeit. Und immerhin, mit Corona, das manche in diesem Zusammenhang als unerbittlichen Lehrmeister betrachten mögen, kann Politik ihre Einsicht ins Notwendige und ihren Umgang damit trainieren.
Eberhard Spreng berichtete über den Online-Kongress Die Rekonstruktion der Welt.
Es gibt halt Zusammenhänge und es gibt halt vor allem Wegkreuzungen, wo ich mich entscheiden musste. Und also in der ersten habe ich mich falsch entschieden. Ich wollte eigentlich Architekt werden und dann ist mein Vater, wie ich 12 war, gestorben. Der war Jurist und dann habe ich plötzlich diesen Plan, Architekt zu werden, aufgegeben und wollte Jurist werden. Und das hat dann nicht geklappt, aber ja, es war Architekt oder Maler und ich habe das natürlich immer im Hinterkopf noch gehabt, habe auch immer gezeichnet und gemalt.
Architekt ist der Schweizer Urs Jäggi übrigens nie geworden. Dafür Soziologieprofessor und auch Schriftsteller. Und zwar einer, der in seinen Romanen auch schon mal kräftig ausgeteilt hat gegen die akademische Welt. Als Soziologe geriet er durch seine Studie über Macht und Herrschaft in der Bundesrepublik 1989 in den Ruf, ein Kommunist zu sein. Und für seinen Roman Grundrisse bekam er den Ingeborg-Bachmann-Preis. Im letzten Drittel seines Lebens, da hat sich Urs Jäggi dann der Kunst zugewandt. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben und ich habe Rolf Kühls-McKenzie, einen der engen Freunde und Kurator seiner Ausstellungen, gefragt, wie das damals eigentlich passiert ist. Also wie wurde aus dem Soziologen und Schriftsteller der Künstler Urs Jäggi?
Also Urs hatte schon als Kind sehr viel gezeichnet, hat als Jugendlicher Zeichenunterricht genommen in der Schweiz. Aber witzigerweise, als er, und ich war da auch mit ihm, in Sitzungen des Akademischen Senats der FU oft teilnehmen musste, war Amt, begann er ungeheuer viel zu zeichnen und das hat sich dann immer mehr verselbstständigt. Und ab der Mitte der 80er Jahre hat er sich dann aktiv der Kunst zugewandt, der bildenden Kunst, über das Zeichnen hinaus, Kurse in der Bildhauerwerkstatt in Berlin gemacht, wo er also skulptural gearbeitet hat dann auch und dann ist er seinen Weg in die bildende Kunst ganz konsequent bis ins Aktionistische weitergegangen.
Was hat ihn denn als Künstler ausgemacht? Er hat ja auch mit Fundstücken gearbeitet.
Richtig. Das ist quasi eine andere Seite der Soziologie, wenn man so will. Er hat sehr stark wahrnehmungsorientiert immer gearbeitet, auch als Soziologe, hat gesellschaftliche Prozesse wahrnehmungsmäßig analysiert. Und so war er dann auch in der Kunst. Er hatte sich sehr stark nach Marcel Duchamp und dieser modernen Entwicklungen orientiert und hat dann mit Readymades und so weiter sehr früh, auch im Dunstkreis der Fluxusbewegung, in der ich auch war, angefangen, Fundstücke zu sammeln, zu ordnen, in fast biografische Prozesse reinzubringen. Und von daher ging er dann aber immer weiter in seinem Spätwerk, hat er sich dann noch der Fotografie zugewandt. Und hat auch da gearbeitet wie ein Suchender und Findender.
Sie sagen, die andere Seite der Soziologie als Soziologe gilt er ja auch als Marx-Exeget. Welche Bedeutung hatte er zum Beispiel auch für die Studentenbewegung?
Er hat dort mit Büchern wie über die Eliten sehr früh und über Macht und Herrschaft gearbeitet und die Wandlungsprozesse in den industriellen Wandlungen, zum Beispiel im Ruhrgebiet und so weiter, untersucht. Die gab es ja in der Bergbaukrise, als der Bergbau zu Ende ging und hat in diesem Rahmen, er war dann ja auch Professor nachher in Bochum, zuerst in Dortmund kurz, solche Werke geschrieben, die einen ganz anderen gesellschaftlichen Blick bedeuteten. Er hat also aus dem, was er um sich herum wahrgenommen hat, nicht nur einfach empirisch gearbeitet, sondern hat fast essayistisch die Dinge begriffen. Und die kamen in der damaligen Diskussionskultur der Studentenbewegung, trafen die auf einen wichtigen neuen Punkt, wo man ja über gesellschaftliche Entwicklungen nachdachte, über Wandlungsprozesse, darüber die Unzufriedenheit spürte und gleichzeitig sich der deutschen Vergangenheit, NS-Geschichte und so weiter zugewandt hat. Und in diese, man könnte sagen, fast Lücken ist er mit seinen Werken reingegangen. Und das hat also dazu nachher geführt, in seinen mittleren Jahren als Professor an der FU, dass er schon fast revolutionär war und ja auch viel Kontakt mit Rudi Dutschke hatte, dessen Promotion er im Übrigen mitbetreut hat. Und ja, da war er maßgeblich involviert.
In seinem Roman Grundrisse, da geht es ja um einen Architekten, das war sein ursprünglicher Berufswunsch. Richtig. Und da geht es um einen Architekten, der Rudi Dutschke nachtrauert. Ist das ein alter Ego?
Ja, das ist absolut. Seine ganzen Werke, bis hin ins Künstlerische, hatten immer auch einen autobiografischen Bezug oder haben.
Welche Werke wären dann noch zu nennen für Sie?
Mein Lieblingsroman von ihm ist Brandeis, einer der frühen Romane, in dem er auch seine Bochumer Professorenzeit verarbeitet, inklusive eine Figur schafft, die dem Herrn Biedenkopf, der damals Präsident der Hochschule war, so ähnlich war, dass der sich sogar bemühte, eine Klage einzureichen, hatte aber dann doch sein lassen.
Wurde so negativ dargestellt?
Er wurde sehr, sehr klar gekennzeichnet in seiner Diversität, würde man heute sagen, aber eben nicht sehr positiv, ja.
Was wird denn von Urs Jäggi bleiben? Welche Bedeutung wird er haben für zukünftige Generationen von Soziologen, von Schriftstellern oder auch von Kunstschaffenden?
Seine Analysefähigkeit, seine Kreativität. Ein Schlüsselwerk, ein Spätwerk für mich ist das Werk Die Durcheinandergesellschaft, ein kleines Bändchen, in dem er vor wenigen Jahren, vor 6 Jahren, glaube ich, nochmal eine gesellschaftliche Analyse macht, in dem er auch reflektiert über das Grundeinkommen und solche Möglichkeiten, aber auch die Gesellschaft in einem Krisenmodus in den Umwandlungsprozessen zeigt, die jetzt in der Pandemie nochmal ganz besonders hervortreten.
Das war Rolf Kühls-McKenzie zum Tod des Künstlers, Soziologen und Schriftstellers Urs Jäggi. Er hat mit Jäggi 2 Ausstellungen in der Berliner Malzfabrik gemacht, die noch im Internet zu sehen sind. Und eine weitere Schau ist für Juli geplant. Das Haus Hohenzollern gegen den Bund und die Länder Berlin und Brandenburg. Seit 1,5 Jahren wird der Streit um die Rückgabe von Kunst und Immobilien im Wert von Millionen in der Öffentlichkeit ausgetragen. Es geht um Besitz, der entweder von der sowjetischen Besatzung in Ostdeutschland oder in der DDR enteignet worden war. Und es geht um die Frage, ob die Vorfahren der heutigen Vertreter des Adelshauses dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben, womit sie dann keinen Anspruch auf Entschädigung hätten. Inzwischen beschäftigt der Fall mit seinen vielen Nebenaspekten die Gerichte und die Vergleichsgespräche zwischen der Familie des früheren Kaisers und der öffentlichen Hand ruhen zurzeit. Doch Ende vergangener Woche haben die Hohenzollern eine Art Drohung ausgesprochen, offenbar um neue Verhandlungen zu erwirken. Und zwar haben sie die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ihre Leihgaben aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg abzuziehen. Das Ganze war heute auch Thema im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Im Schloss Charlottenburg in Berlin ist eine goldene Kronkarkasse ausgestellt. Das goldene Gestell einer Königskrone. Einst war es mit Juwelen besetzt, heute fehlen die Edelsteine. Die Karkasse gehört zum Eigentum des Hauses Hohenzollern, wie auch die Offiziersgalerie im Schloss Königs Wusterhausen mit 49 Porträts preußischer Offiziere. Die Stiftung Preußischer Schlösser und Garten stellt in ihren Museen fast 100 solcher Gegenstände aus. Sie sind Eigentum der Hohenzollern, die sie der Stiftung als Dauerleihgaben zur Verfügung stellten. Jederzeit könnte das Oberhaupt des preußischen Königshauses, Georg Friedrich, Prinz von Preußen, die Objekte zurückfordern und anderswo ausstellen, bestätigte ein Sprecher der Stiftung. Genau das stellen die Hohenzollern jetzt im Streit um Rückgaben und Entschädigungen mit den Ländern Berlin und Brandenburg und dem Bund in Aussicht. In dem Streit geht es um tausende Objekte und auch um Immobilien. In 2 wortgleichen Briefen an die brandenburgischen Ministerien für Finanzen und für Wissenschaft schrieb der Unterhändler des Hauses Hohenzollern, Jürgen Aretz, am 29. Januar, die Geschichte Preußens erstrecke sich nicht nur auf die Grenzen der heutigen Länder Brandenburg und Berlin. So zitiert der Spiegel das Schreiben des Unterhändlers der früheren kaiserlichen Familie. Die Leihgaben könnten ebenso außerhalb dieser Länder in angemessenem Rahmen ausgestellt werden, schreibt Aretz weiter. Er verbindet dies mit einem Angebot, die Verhandlungen mit den Bundesländern und dem Bund wieder aufzunehmen, die seit 2019 unterbrochen sind. Auch wenn er nicht Adressat der Schreiben ist, reagierte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer heute auf die Ankündigung eines möglichen Abzugs von Kunstwerken. Lederer sagte im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses:
Das würde ich jetzt nicht unbedingt als einen Dringen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche interpretieren, sondern das klingt mir eher wie eine Drohung.
Die öffentliche Hand werde sich durch solche Drohungen nicht erpressen lassen, sagte Lederer, der auch Spitzenkandidat der Linken in Berlin ist. Im Kulturausschuss ging er in die Offensive.
So gesehen scheint mir die Verknüpfung beider Aspekte ungeeignet, um zu einer Lösung zu kommen. Ich formuliere das mal vorsichtig und sage, also solange diese Dinge miteinander vermixt werden, sehe ich keine Grundlage für irgendwelche Gespräche und Verhandlungen.
Bei den Verhandlungen zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund auf der einen Seite und den Hohenzollern auf der anderen Seite ging es auch um eine Entschädigung für Immobilien, die nach 1945 in das Eigentum des sozialistischen Staates, später der DDR, übergingen. Nach geltender Rechtslage wird allerdings nicht entschädigt, wer dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet hat. Genau das warf der Berliner Kultursenator den Hohenzollern vor, insbesondere dem Kronprinzen Wilhelm, dem Sohn des letzten deutschen Kaisers, Wilhelms II. Diese Auffassung bestreitet das Haus Hohenzollern allerdings. Kultursenator Lederer überließ dem Preußenprinzen Georg Friedrich die Entscheidung, ausgestellte Gegenstände aus Museen abzuziehen.
Natürlich sind die Hohenzollern frei, auf ihren Gütern oder Schlössern die Kunstschätze dann irgendwo auch zu deponieren oder zur Schau zu stellen. Das ist dann so. Ich glaube aber doch schon, dass die Berliner und auch die Brandenburger Einrichtungen, die sich seit Jahren mit Leidenschaft der Darstellung und der Vermittlung preußischer Geschichte bemühen, dass sie diesen Abzug wichtiger Kunstwerke und Exponate nicht unkommentiert lassen werden und diese Leerstelle dann auch im Gedächtnis der kommenden Besucher bleiben wird.
Er würde es bedauern, wenn es zur Konfrontation komme, sagte Lederer. Sein Eindruck sei aber auch, dass die Hohenzollern in dieser Angelegenheit denkbar schlecht beraten seien.
Der Streit zwischen dem Haus Hohenzollern und der öffentlichen Hand war heute Thema im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Sebastian Engelbrecht berichtete. So, und jetzt Katja Lückert über eine Aktion des Künstlers Jürg Halter, die Kulturmeldungen.
Genau, der Berner Lyriker und Spoken Word Artist Jürg Halter hat vor einigen Tagen über seine Social Media Kanäle angekündigt, für jedes Like seiner Posts einen Baum auf dem Zürcher Paradeplatz pflanzen zu wollen. Nun haben offenbar einige tausend Menschen Halters lakonisch scharfzüngige Kommentare zum Zeitgeschehen für gut gefunden und weiter gepostet, sodass nun einige tausend Bäume fällig werden, die der Künstler selbst pflanzen will. Halter hat inzwischen an die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch geschrieben, um ihr den neuen Stadtwald in Zürich schmackhaft zu machen, denn selbstverständlich reicht der Paradeplatz längst nicht mehr aus für Halters Bäume, die in dieser großen Zahl vermutlich aber doch ein virtuelles Kunstprojekt bleiben werden. Und noch eine Meldung aus der Kunst. Die peruanische Künstlerin Teresa Boga ist im Alter von 85 Jahren in Lima gestorben. Boga hat seit den 60er Jahren an Themen wie Feminismus und Dekolonialisierung gearbeitet. Sie gehörte 1966 zu den Gründerinnen der Arte Nuevo-Gruppe. Ihre Gemälde, Skulpturen und Installationen waren der Pop-Art verwandt. Eines ihrer zentralen Werke ist Bogas Selbstporträt Autoretrato ex Structura in Forme, in dem sie ihre Identität als Künstlerin in pseudowissenschaftliche Kennzahlen zerlegte. Erst mit über 70 Jahren wurde sie von der Kunstszene entdeckt. Sie galt dann als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Konzeptkunst in Lateinamerika. Und der Gießener Politikwissenschaftler Klaus Leggewi geht im nächsten November nach Los Angeles. Er erhält ein Forschungsstipendium im ehemaligen Wohnhaus von Thomas Mann. Die Stipendien dort richten sich an Intellektuelle und Persönlichkeiten, die sich mit grundlegenden Zeitfragen beschäftigen. Leggewi wird sich mit den seiner Ansicht nach zu reparierenden Demokratien in Europa und den USA beschäftigen, Repairing Democracy also. Er sei häufiger in Kalifornien gewesen und schätze den Bundesstaat wegen seiner Demokratieexperimente und seiner im Bundesmaßstab der Vereinigten Staaten progressiven Umweltpolitik, so sagte Leggewi. Und das waren die Kulturnachrichten.
Danke, Katja Lückert. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Kontrollen an der bayerischen Grenze. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.